Ja, lieber Vater, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Tag heute hier erleben dürfen. Wir sind dankbar, dass wir dich als den Schöpfer dieser Erde anbeten dürfen, dass du lebendig bist, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, auf diese Welt geschickt hast, dass der Weg zu dir frei ist und dass wir darüber super glücklich sind. Wir danken dir jetzt für den Abend. Wir danken dir für den Michael Stahl, der da ist. Wir freuen uns und sind gewiss, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst, dass du präsent bist. Danke. Amen. Ja, jetzt ist natürlich der spannende Augenblick, wie sieht dieser Michael Stahl aus? Und da kommt er, ja.
Grüß Gott. Hört ihr mich?
Ja, Michael, gut. Wenn man im Internet, das habe ich natürlich gemacht, mal so ein bisschen nachguckt über dich und dein Leben, dann ist das schon sehr, sehr spannend. Und wir haben ja uns einen Vortrag gewünscht heute, da hast du dich drauf vorbereitet. Ich frage mich natürlich schon, wie kommt ein Mann dazu, am Sonntagmittag 175 Kilometer aus Bopfingen, wer auch immer das ist, hierher zu fahren und bei uns zu sein? Wie kommt man auf so eine Idee? Und heute Abend noch zurückzufahren.
Ja, es sind aber 220 Kilometer, weil ich bin über die A6 gefahren. Ja.
Und kann ich dich nächstes Mal beraten?
Ja, kann ich das ein bisschen fromm beantworten, oder?
Ja. Was da bei dir kommt.
Ja, also es ist so, ich habe mal vor vielen Jahren zu Jesus gesagt, handwerklich bin ich eine Pfeife. Ich mache gerne Quatsch und ich habe dich lieb und wenn du die Dinge gebrauchen kannst, dann bin ich da. Und er kann es wahrscheinlich gebrauchen und deswegen ist es mein Beruf. Ja, ich gehe in Schulen rein, Gefängnissen und am Sonntagabend, wenn ich in der Gemeinde eingeladen bin. Sehr gerne. Ja.
Dein Vortrag heute Abend, kein Herz aus Stahl. Also mein Herz schlägt 100.000 Mal pro Tag. Wofür schlägt dein Herz?
Also mein Herz schlägt wirklich für Jesus. Es hört sich jetzt vielleicht wieder, die Frommen freuen sich, genau die richtige Antwort. Ja, aber es war nicht immer so. Mein Leben war sehr geprägt von Kälte auch, von Schmerz. Ja, mein Herz war wirklich so eine Phase in meinem Leben gehabt, da war das wirklich hart wie Stein. Ja, und vor 20 Jahren ist das, Gott sei Dank, hat sich das alles geändert. Ich habe jetzt ein Herz, das sehr weich geworden ist und sehr mitfühlend auch sein kann. Und ist nicht immer einfach, gell? Darf ich mal was ganz Schlimmes sagen? Aber ich soll es jetzt schon sagen, oder? Nein, da rennen vielleicht ein paar weg.
War nix. Die Türen haben wir abgeschlossen.
Mach zu. Also, ich sage, ich war in einer verrückten Welt unterwegs, so mit Verbrechern und was weiß ich was alles, bin ich ja heute noch. Und sage ich den Satz, ich will euch aber nicht erschrecken, gell? Manchmal lebt sich's als Arschloch leichter. Ja, ich sage euch auch warum. Ich habe mir früher vieles nicht so zu Herzen genommen. Ich war kalt, ja. Ich war in einer Welt unterwegs mit ganz viel Gewalt, ja, und mit sehr bösen Menschen und vieles, was ich erlebt habe, das hat mich gar nicht so richtig gejuckt, gell. Und da war ich vor 20 Jahren am Tiefpunkt meines Lebens und lade diesen Jesus in mein Herz ein. Und ich kriege ein weiches Herz. Und auf einmal bin ich mitfühlend, ich mache mir viel mehr Gedanken wie früher und das macht mir manchmal zu schaffen, gell. Aber es ist gut so, ich würde nie wieder das andere Herz tauschen, nie wieder.
Ja, du hättest jetzt gleich einen Vortrag. Dürfen die Besucher hier zwischenrufen oder Fragen stellen oder bist du im Anschluss an die Veranstaltung noch für Fragen
also,
da?
Lieber nicht zwischen dem Vortrag, weil es hat auch damit zu tun, ich hatte vor 7 Jahren tatsächlich einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Das Herz, das war oft im Angriff, ja, und oft angespannt, deswegen hatte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Und ich bin sehr vergesslich geworden, ja. Das heißt, wenn du mich unterbrichst und was fragst, dann bin ich weg, ja. Dann weiß ich nicht. Also, bis ich dann endlich alles gesagt, wenn da ein paar Leute nein schreien, dann brauche ich statt 1,5 Stunden wahrscheinlich 5,5 Stunden.
Okay.
Ja, lassen wir das, ja.
Und ansonsten.
Ich bin da nachher.
Ist ja ein Arzt da, also ist nicht so schlimm.
Ja.
Okay. Liebe Gäste, wir haben das natürlich vorbereitet. Der Michael Stahl und auch wir vom Männerforum, schwarzes Shirt, sind im Anschluss der Veranstaltung hier oben, unten im sogenannten La Hue Café, bereit, Fragen zu beantworten oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir laden Sie herzlich ein, da gibt es auch einen Drink, dass wir da einfach noch ins Gespräch kommen, über den Vortrag, über den Glauben, was uns bewegt. Und schön, dass du da dir die Zeit noch nimmst, bevor du 220 Kilometer zurückfährst. Wir haben für diese Veranstaltung keinen Eintritt verlangt, aber Sie kennen das schon, die Sie öfters hier sind. Am Ausgang nachher stehen nette Damen mit Lächeln, die einen Korb haben. Und wenn Sie da eine Spende einlegen, dann nützt es dem Michael Stahl und auch uns. Und es hängt auch schon ein QR-Code für die neue Generation. Also kein Geldbeutel dabei zu haben, ist keine Ausrede. In dem Sinne freuen wir uns auf das, was du uns zu sagen hast. Ich wünsche dir Gottes Segen.
Vielen Dank für den Doktor. Ja. So. Also erstmal, ich bin immer beeindruckt, wenn ich in so vornehmen Räumlichkeiten sprechen darf, weil ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Ja, ich komme von ganz, ganz unten. Ja, deswegen bin ich auch gerne bei meinen Vorträgen unten. Da fühle ich mich wohl. Gell? Da oben so hinter der Kiste, ich weiß auch nicht, da ja, das mache ich nur, wenn mein Reißverschluss kaputt ist. Ja. Heute habe ich Hosenanzug mit Knöpf, also deswegen kann ich auch vor die Leute so treten. Und der Raum ist mir sehr vertraut. Ich glaube, ich durfte hier schon mal sprechen. Und ein Prediger, ein Pfarrer, der hier ab und zu gesprochen hat, den ich sehr schätze, der Herr Schäffbuch, ja, der hat hier schon gesprochen, gell? Das ist mir eine ganz, ganz große Ehre, ja, dass ich auch in so einem Raum sprechen darf. Wahnsinn. Ja, ich nehme mich einfach so mit in meine Geschichte hinein, mit einer einfachen Sprache, die ich habe. Und ich habe einfach manchmal so eine kindliche Art, ja, ich hoffe, das ist okay, gell? Manchmal mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, was ich sage, ja, also ich rede eigentlich wie mit Freunden, ja, und wenn da irgendwas nicht passt, die korrigieren mich dann schon, gell? Also ich habe immer eine ganz große Bitte, wenn ich irgendwo spreche, bitte schicken Sie mir keine E-Mails, gell? Das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist eine Unart in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr persönlich miteinander sprechen. Und das Problem ist, dass nicht nur im Nahen Osten oder in der Ukraine geschossen wird, es wird noch viel mehr im Internet geschossen. Ja. Und wenn ich mir so in den letzten Wochen und Monaten mal anschaue, was Christen im Internet schießen, da denke ich mir, hat nicht Jesus gesagt, an eure Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört? Wie soll denn irgendein Mensch an der Schießerei erkennen, dass sie zu Jesus gehören? Deshalb ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wenn wir etwas zu sagen haben, ja, dass wir das persönlich machen. Ja. Und auch das, was wir zu sagen haben, das sollte in Liebe sein. Weil du kannst auch die Wahrheit aussprechen ohne Liebe, ja. Das ist eine Katastrophe, ja. Also wenn jetzt hier jemand sitzen würde, der 500 Kilo hat und einen Popel auf der Nase, sagt, da hinten sitzt du mit 500 Kilo und hat einen Popel auf der Nase, dann wäre es die Wahrheit, aber es wäre nicht in Liebe. Und alles, was nicht in Liebe ist, das ist auch nicht von Gott und ist nicht vom Himmel. Und wir brauchen mehr Himmel auf Erden, auch in unserer Kommunikation. Also wenn du etwas zu sagen hast, gib doch bitte dem anderen die Chance, dass er in deine Augen schauen kann und dass er den Klang deiner Stimme hört. Und ich verspreche euch, es gibt immer weniger Missverständnisse und Streit. Das verspreche ich euch. Ja, ja, ich komme aus, jetzt hätte ich gesagt aus Bopfingen, aber es stimmt eigentlich nicht so richtig. Ich komme aus einem kleinen Ort namens Schlossberg. Schlossberg war vor über 100 Jahren das ärmste Dorf Württembergs. Ich werde auch heute über Dinge sprechen, die nicht so toll sind. Ja, man muss ja auch verstehen, warum mein Herz hart geworden ist. Ja, ich werde versuchen, so gut wie es geht, Rücksicht zu nehmen auf jeden hier, egal ob er jung oder alt ist, dass diese Geschichte, dass die schlimmen Dinge, die lasse ich weg. Ja, aber trotzdem werde ich erwähnen, dass ich Gewalt erfahren habe und Dunkelheit. Ja, ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, Licht in ein Gemälde zu bringen. Da hat er gesagt, da muss ich erstmal Schatten zeichnen. So werde ich auch ein paar Schatten meines Lebens zeichnen, damit das Licht besser zum Vorschein kommt. Und das Dorf, wo ich herkomme, das war vor 100, 200, 300 Jahren das ärmste Dorf in Württemberg. Meine Vorfahren nannte man Jenische, die weißen Zigeuner. Wir waren so verachtet, das könnt ihr euch fast gar nicht vorstellen, dass selbst das Nachbardorf, das wollte schon mit uns nichts zu tun haben. Ja. Und von diesem Dorf komme ich. Ja. Meine Vorfahren waren Leute, die unterwegs waren, die heimatlos waren. Und ich habe nach der Versöhnung mit meinem Papa, da komme ich später drauf zu sprechen, aber ich greife das mal vorne weg, ich habe Ahnenforschung betrieben, ja. Weil heute kann ich mir meine Geschichte anschauen, mit all der Dramatik, mit dem Elend, mit der Dunkelheit, ich renne da nicht mehr davon weg. Ich habe da wirklich einen absoluten Frieden. Es gibt zwei Geschichten, wo ich keinen Frieden in meinem Leben noch habe. Das war mein Herzinfarkt, da habe ich noch ein paar Ängste, mit denen ich zu kämpfen habe. Und meine Familie hatte vor fast genau 15 Jahren einen schweren Autounfall, wo auch jemand gestorben ist und wo meine Frau sich über 50 Knochen gebrochen hat. Ja. Ich habe tatsächlich mal vor 15 Jahren den schlimmsten Anruf meines Lebens bekommen. Ja. Deine Familie hat einen schweren Autounfall gehabt, eine Person tot und ob deine Frau und dein Kind noch leben. Sie haben noch gelebt, als wir sie in den Krankenwagen getan haben. Und da habe ich noch meine Ängste und meine Baustellen. Das ist einfach so. Aber mit meiner Geschichte, es gibt keinen Menschen, auf den ich böse bin, wegen meiner Kindheit, gar nicht. Da habe ich einen absoluten Frieden. Wobei ich aber auch weiß, selbst ein Trauma, das man bearbeitet hat, wo man darüber gesprochen hat, auch der Körper hat Traumata, ja. Er erinnert sich an Situationen, wo wir vielleicht schon einen Frieden drüber haben. Ja. Aber ich habe Frieden über meine Vergangenheit und habe Ahnenforschung betrieben. Ja. Und irgendwann liegt der Stammbaum vor mir, ja. Jetzt bin ich bei 1540, ja. Und auf einmal stelle ich fest, bei manchen meiner Vorfahren steht vom Vornamen Freimann Heinrich Stahl, Freimann Johannes Stahl. Und da habe ich voller Begeisterung zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich bin adlig. Blaues Blut fließt in meinen Adern. Sieht's meinsch? Er sagt, guck mal, Freimann, wie Freiherr. Ja? Wahrscheinlich, ja, irgendwo, ja, habe ich vielleicht noch ein altes Schloss oder irgendwelche Häuser, keine Ahnung. Und dann habe ich den Ahnenforscher kontaktiert und habe ihm das erzählt und habe ihn gefragt, ob ich blaues Blut in meinen Adern habe. Dann hat er mir geantwortet und die erste Minute habe ich von der Sprachnachricht gar nichts verstanden, so hat er gelacht. Ja. Als er sich gefasst hat, hat er mir gesagt, also ich kann dich beruhigen, es ist nicht adlig. Freimann bedeutet ohne Wohnanschrift obdachlos. Und was war mein Vater manchmal in seinem Leben? Obdachlos. Und was war ich mit 18 Jahren? Obdachlos. Es zieht sich durch. Ich bin geschieden, zum zweiten Mal verheiratet. Was waren meine Eltern? Geschieden. Meine Großeltern mütterlicherseits? Geschieden. Ich weiß, dass mein Urgroßvater den Opa verprügelte. Der Opa mein Papa. Mein Papa mich. Wisst ihr, wann es endet? Es endet mit dir und mit mir. Bis wir den Unterschied machen. Auch die berühmte Ohrfeige, die hat noch niemand geschadet. Ich habe früher auch gekriegt. Es endet mit dir. Auch diese Sätze, aus dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Es endet mit dir. Als meine Frau vor 15 Jahren um ihr Leben kämpfte, habe ich zu ihr gesagt, ich höre jetzt auf mit diesen Vorträgen. Also ich mache das jetzt 32 Jahre. Meine Bekehrung war vor circa 20 Jahren. Und dann habe ich gemerkt, und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ja, meine schwierigsten Vorträge habe ich nicht im Gefängnis. Die habe ich auch nicht vor Drogensüchtigen. Die habe ich manchmal vor Frumm. Jetzt ist es raus. Da habe ich zu meiner Frau damals gesagt, es ist sehr anstrengend, ich möchte diese Vorträge nicht mehr machen. Und da dieser Unfall aber von einem jungen Mann fabriziert wurde, der statt 70 Stundenkilometer 140 gefahren ist, der zu Hause nicht gehört hat, du bist ein toller Kerl, du bist geliebt, weil, ja, derjenige, der hätte es ihm sagen sollen, der hatte kein Interesse. Also muss man sich das in der Welt holen, das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass Menschen Bodybuilding machen mit Spritzen und Tabletten, ich verstehe das wirklich. Ich verstehe das. Ich verstehe das vielleicht auch manchmal, dass man manchmal sehr viele Beziehungen braucht und jede einzelne Person muss dir sagen, was für ein tolles Mädel du bist, was für ein toller Kerl. Ich verstehe das wirklich. Ich verstehe mittlerweile auch jeden Suchtkranken, jeden. Aber verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Und ich möchte den Menschen wieder sagen, dass sie wertvoll sind. Und meine Frau hat gesagt, wenn du diese Vorträge nicht mehr machst, dann ist es einer weniger in dieser Welt, der den Menschen sagt, du bist wertvoll. Also habe ich ihr versprochen, weiterzumachen, um den Menschen zu sagen, dass sie wertvoll sind. So wie es in Jesaja 43 drinsteht, du bist kostbar und wertvoll, weil Gott dich liebt. Deshalb sind wir wertvoll. Ich habe es mir mal zur Aufgabe gemacht, in den letzten Monaten mal Atheisten zu fragen, ob sie wertvoll sind. Da gab es doch viele, die haben gesagt, ich bin wertvoll. Dann habe ich gesagt, warum? Da hat einer gemeint, meine Familie macht mich wertvoll. Sage, na toll, meine Familie wäre auf einen Schlag alle gestorben. Und jetzt bin ich nicht mehr wertvoll. Einer hat mir gesagt, mein Beruf macht mich wertvoll sein. Dann gute Nacht, wenn du in Rente gehst. Ein Sportler hat mal gesagt, Sport macht mich wertvoll, sag ich, wenn du beide Beine brichst. Da haben sie keine Antworten mehr gehabt. Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Das habe ich Großteil meines Lebens nicht gewusst. Und ich muss euch schockieren, es gibt auch Tage, da weiß ich es manchmal heute nicht. Die Tatsache, dass ich solche Vorträge halte, bedeutet nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Es bedeutet, ich wurde eingeladen. Ich habe die Einladung angenommen, mir nicht. Aber eines kann ich euch versprechen, ich habe keine Angst mehr, über meine Angst zu sprechen. Ich habe Ängste, aber ich kann offen drüber reden. Ich habe auch noch Gefängnisse in mir, aber ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Auch das ist eine Freiheit, hätte nie gedacht. Ich kann offen sagen, dass ich manchmal Angst habe, wenn das Telefon zu Hause klingelt. Seit dem Unfall meiner Frau. Meine Frau hat 14 Tage um ihr Leben gekämpft und ich habe jeden Morgen um 6 Uhr, 6.30 Uhr mit meinem Schwiegervater eine Andacht gehalten und dann kam der Gang zum Telefon. Ich habe jetzt eine Gänsehaut. Dann habe ich angerufen und jeden Morgen gefragt, ob meine Frau noch lebt. Und als meine Frau über dem Berg war, da habe ich das Handy ausgemacht. Bis jetzt. Ich habe seit 15 Jahren keinen Klingelton gehört. Ist meine Baustelle. Und wenn ich zu Hause bin und die Familie ist nicht da und ich höre das Martinshorn, dann rufe ich der Familie hinterher. Und was habe ich vor 2 Monaten gemacht? Ich sage es euch, sowas Lächerliches. Und doch habe ich auch Verständnis für den Michael Stahl. Meine Frau und meine Tochter ist jetzt 16, die wollten jemanden besuchen und 5 Minuten später höre ich Martinshorn. Sofort schaue ich aufs Handy und wollte meinen 2 Mädels schreiben, ist alles okay bei euch? Diesen Satz kriegt meine Familie, wenn ich unterwegs bin, 2-3 Mal. Aber es kam nichts zurück. Gar nichts. Nicht mal, dass sie die WhatsApp bekommen haben. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Strecke abgefahren. 2 Wochen später bei einem Vortrag, wo meine Familie mich begleitet hat, habe ich mitten im Vortrag gesagt, ach ja, ich wollte euch sagen, ich bin euch hinterhergefahren. Das ist die Wahrheit. Und ich weiß, meine christlichen Freunde sagen, du musst doch keine Angst haben. Ich bin immer ganz begeistert über diesen Satz. Ja, ich habe zum Beispiel auch Angst vor Hunden. Ja. Ich musste mit 9 Jahren das Wochenblättle austragen. Ne? Bitte guckt mich nicht so ganz mit eurer christlichen fromme Brille an, weil sonst habe ich hier nichts zu melden, gell? Ich möchte euch sagen, ich habe Zeitung austragen, ich habe es gehasst, ja. Aber nicht weit weg von unserer alten Hütte war ein großer Schachtdeckel mit vertikalen Schlitzen. Ein Geschenk des Himmels. Ich weiß, es war biblisch nicht korrekt. Wenn ich das im Gefängnis erzähle, die haben eine Riesenfreude, meine Frommen, die gucken dann ein bisschen, was hat er da jetzt erzählt, das ist schon nicht biblisch. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, so wie ich meinen Jesus kenne, er mag meinen Humor. Und auf jeden Fall, manchmal musste ich doch noch ein paar Zeitungen austragen. Und eines Tages stehe ich so an einem Garderdurle dran und da stand dran, Vorsicht, bissiger Hund. Aber das Problem war, der Briefkasten war an der Hauswand. Jetzt war ich überfordert. Dann schaut die Oma zum Fenster raus und sagt, da kann ich reinkommen, der beißt nicht. Und ich habe der Oma vertraut. Da kam der blöde Dackel ums Eck rum. Und er hat sich so in meiner Wade verbissen. Und Mitte, Ende der 70er war man nicht so wehrleidig wie heute. Da kam der Krankenwagen, das hatte seinen Grund, ja. Dann lag ich auf der Trage und die Oma steht die ganze Zeit neben mir und sagt die ganze Zeit, das hat er noch nie gemacht. Also das hat er wirklich noch nie gemacht. Ich frage mich seit 45 Jahren, warum dann bei mir. Ja. Seit dieser Zeit habe ich Angst vor Hunden. Jetzt sagen die Leute, wenn ein Hund kommt, du darfst denn nicht in die Augen schauen. Gut, mache ich nicht. Manche sagen, wenn ein Hund kommt, darfst du keine Angst zeugen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Guckt man da gefährlich, oder? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und der beste Satz ist, du brauchst keine Angst haben. Das sage ich immer den Leuten, ich bin jetzt so froh, dass du den Satz gesagt hast, weil jetzt ist die Angst weg. Schon weg. Ja. Natürlich nicht. Und Ich habe aber etwas gelernt, ja, und das habe ich auch bei Dietrich Bonhoeffer mal gelesen. Es kommt immer gut, wenn man solche Vorträge hält und man prominente Leute zitiert, gell, weil die denken, ui, der ist Beleser. Das kommt gut. Manchmal lese ich auch, ich lese manchmal Bücher, aber dünne Bücher. Und am liebsten wäre mir, wenn noch ein paar Bilder drin sind, ja. Aber ich nehme da immer so 2, 3 Sätze raus und haue ich die rein, weil das machen prominente Redner auch. Dann nehme ich die irgendwie so einen Bekannten und sagen, er hat gesagt. Und das mache ich dann auch, ja. Und Dietrich Bonhoeffer hat aber etwas gesagt, dass in vielen frommen Kreisen die Menschen nicht oder manchmal nicht ihr Herz zeigen. Weil sie Angst haben, wenn sie über die Abgründe ihres Herzens berichten, dass man ihnen mal vorhält, du lebst falsch, du glaubst nicht richtig, du betest zu wenig, du betest falsch. Und diesen Leuten rufe ich zu, kommt und lasst euch an Gottes Gnade genügen. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich so wertvoll finde. Denn im offenen und wahren Bekenntnis zueinander entsteht wahre und tiefe Freundschaft. Und jetzt sage ich euch etwas. Ich kann, wie gesagt, ich rede über meine Ängste. Und ich war vor ein paar Jahren in Stuttgart in einem Vortrag, habe den Leuten ganz ehrlich erzählt, Angst vor dem Telefon, wenn es klingelt. Wenn es Martinshorn passiert, wenn es tönt, macht was mit mir. Am Ende meines Vortrags kommt eine Frau zu mir her, ungefähr 50, 55 Jahre, und weint bitterlich. Ich sage, warum weinst du? Sagt, sie hat meine Tochter beim Autounfall verloren. Nach 2, 3 Jahren hat man in der Gemeinde gesagt, gab es Gemeindemitglieder, die gesagt, aber du müsstest jetzt langsam schon drüber hinweg sein. Und du weißt doch, wo deine Tochter ist. Von diesem Tag an hat die Frau beschlossen, ich werde nicht mehr ehrlich sein. Ich würde sagen, das passt schon. Langsam wird es besser. Aber als du mir heute dein Herz gezeigt hast, da habe ich gewusst, ich bin nicht allein. Hast du manchmal Zweifel? Da kann ich dir heute versprechen, du bist nicht allein, ich auch. Hast du Ängste in dir drin? Ich auch. Hast du noch Minderwertigkeitskomplexe? Oh je. Ich auch. Ich auch. So, jetzt ist es raus. Und jetzt? Ich kann auch alles zugeben. Eine Ehe kaputt gemacht. Ein fürchterlicher Vater war ich. Oft kein guter Sohn, kein guter Bruder. Gestohlen als Jugendlicher wie ein Rabe. Ich gebe das zu. Weißt du warum? Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag gehalten, dann kam einer aus meinem alten Leben und hat gesagt, du bist ein Heuchler. Du hast früher so ein schlimmes Leben geführt und jetzt hältst du christliche Vorträge. Dann habe ich gesagt, so schlimm war ich doch gar nicht. Ich war viel schlimmer. Ich gebe es gleich zu. Ich gebe alles zu. Und jetzt, als ich mein erstes Büchlein geschrieben habe, da haben die Leute gesagt, du machst dich angreifbar. Sag, warum? Ja, wenn du offen aus deinem Leben berichtest, sage ich, nein, eben nicht. Du bist nicht mehr angreifbar. Ich gebe doch alles zu. So ist es. Jetzt nehme ich euch so mit in mein Leben hinein und lasst uns auch ein bisschen lachen miteinander, gell? Weil jedes Lachen ist auch ein kleines Evangelium, ja. Und genau. Und ich habe eine einfache Sprache, ja. Seht ihr, meine Tochter, ich hoffe, die ist mir jetzt nicht bär, es wurde das aufgenommen eigentlich, oder? Anna kann ich raushauen, ja. Meine Tochter hat heute Nachmittag eine Predigt angehört. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr verstanden. Da wurde nicht mehr gepredigt, sondern gepreacht. Are you ready for the blessings? Ich weiß gar nicht, was die will. Ja. Mit meiner Tante Wilma, die ist 87, habe ich vor einigen Tagen ZDF-Fernsehgottesdienst angeschaut. Also die halbe Stunde, die ich gesehen habe, das Wort Jesus ist gar nicht gefallen, aber dreimal der Klimawandel, ja, im Gottesdienst. Und dann redet die Leute manchmal nur so. Vor kurzem habe ich einen Männertag gehabt, in Reutlingen war das, und da war ein ganz lieber Mensch dabei, der hat gesagt, ich komme mit den Fachausdrücken nicht mehr mit. Ein Bekannter von ihm ist jetzt CEO. Ich habe gar keine Ahnung, was es ist, aber ich habe so getan, als wüsste ich es. Ich habe mir gar nicht fragen traut. Jetzt hat er nachgegoogelt, was das ist. Ich habe schon wieder vergessen. Also Geschäftsführer ist er. Ja, kann man das nicht mehr sagen? Geschäftsführer, es ist ein CEO. CEO, vor ein paar Monaten habe ich einen getroffen, einen jungen Kerl, und ich habe ihn gefragt, was machst du beruflich? Sagt er, ist Sales Manager of Fruits. Ja, sage, was ist das? Ja, sehe ich, er ist Verkäufer einer Obstabteilung. Ja, sage, das habe ich auch gelernt von 86 bis 89 bei Tengelmann. Aber sage, damals ist es noch Verkäufer in der Obstabteilung. Können wir nicht mehr normal reden, oder? Geht's euch auch so? Da war ich bei dem Spring Festival vor ein paar Jahren eingeladen. Da kam ich runter von der Bühne und hat einer zu mir gesagt, also er ist sehr berührt, sei das schön. Und er sagt, darf ich dich was fragen? Sage ich, das ist schon die erste Frage, hast du nochmal eine Frage? Ja. Er sagt, ja, er möchte mich fragen, wie ich das Setting finde. Guck mal, vor der Versöhnung mit meinem Papa, da konnte ich doch nicht zugeben, dass ich was nicht weiß. Da habe ich immer so getan, als wüsste ich alles. Und früher hätte ich ihm zur Antwort gegeben, das Setting. Super. Also ich finde es toll. Ja, mal schon, wo ich reingelaufen bin, haben wir gedacht, was für ein Setting. Ja. Und später hätte ich irgendwo im Internet geguckt, was ist das? Aber ich konnte den Mann dann gleich, ich kann die Leute nicht so gehen lassen, sage, was ist das, ein Setting? Also ich, weißt du das nicht? Ich sage, nein. Sich das Setting, hat er gesagt, ist der Ablauf der Veranstaltung. Und dann steht der ältere Mohrneber dran, er sagt, nein, das stimmt nicht, das ist das Ganze drumherum. Und dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt ja nicht mal selber. Ja, aber okay. Ja. Und eines meiner tollsten Erlebnisse, wenn man solche Projekte macht, ich mache ja auch total wichtige Sachen, gell? Da bin ich dann so mit Polizisten zusammen, mit Sozialarbeitern und ganz wichtige Leute. Und dann setzen die da alle so an einem Tisch dran. Und dann hat mal einer gesagt, also wenn wir das Projekt mit den Jugendlichen fertig haben, dann müssen wir auch noch evaluieren. Keine Ahnung gehabt, was es ist. Da saß links von mir eine Dame, da habe ich gesagt, evaluieren Sie, ich weiß nicht. Meine Kollegin Hilda, die den Büchertisch macht, die saß mir gegenüber, sage, Hilda, evaluieren Sie, ich weiß auch nicht. Und es waren das so 11, 12 Leute an dem Tisch, und der, wo die Sitzung da gehalten hat, schaut mich an, mich. Das ist, wenn ich irgendwo bin, die Hunde kommen immer zu mir, gell? Da fragt er mich vor allen Leuten, ja, haben Sie schon mal evaluiert? Ich sage, das ist ja jetzt Privatsache, oder? Das geht ja auch kaum was an, oder? Also, dann haben alle gelacht. Und dann habe ich gesagt, also ehrlich, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen, was ist das? Dann hat einer gesagt, auswerten, also einer sagt's halt, ja. Ihr könnt so viele Beispiele nennen, so viele Beispiele, ja. Und jetzt sage ich euch eins, ich bin öfters im Hospiz, gell? Da redet keiner so. Im Sterben geht's nur um Liebe, um Versöhnung, um die einfachen Dinge, einfache Sprache. Müssen wir denn alles mitmachen? Bist du wirklich ein CEO? Dann trau dich doch von 100 CEOs zu sagen, nein, ich bin der Geschäftsführer. Ja. Wisst ihr, was ich mir manchmal denke? Die Welt da draußen ist eigentlich froh um jeden, der wieder normal redet. Glaube ich. Ja. Ja. Ah, ich habe gesehen, dass nicht viele geklatscht haben. Egal. Egal. Ich liebe eine einfache Sprache. Wisst ihr, ich möchte halt einfach, wenn ich mit meiner Tante Wilma einen Gottesdienst anschaue, dass wir beides verstehen. Ja. Und ich möchte, dass uns der Studierte versteht, aber auch irgendwo der in der Gosse liegt. Ja? Dass uns die Großen und Kleinen verstehen, so mitten aus unserem Herzen. Übrigens, Sterbende bereuen sehr oft die Dinge, die sie nie getan haben. Das sind die einfachsten Dinge. Gell? Und manchmal brauchen unsere Kinder auch nicht viel. Drachen steigen lassen, am Lagerfeuer sitzen. Ja? Die ganzen Computerspiele, tief in ihrem Herzen wollen sie das gar nicht. Die wollen Abenteuer leben und Natur. Ja, ganz ehrlich. So, dann nehme ich euch jetzt mit in mein Leben hinein. Also ich bin 1970 geboren und mein Papa, der jetzt im Himmel ist, der ist vor 15 Jahren in den Himmel gegangen, der hat mir die Genehmigung gegeben, ich kann unsere Geschichte erzählen. Und er hat Jesus lieb gehabt am Schluss und wir konnten am Schluss wirklich über alles reden. Und mein Vater ging jeden Tag, bei uns sagt man in Wirtschaft. Versteht ihr das, Wirtschaft? Früher, wenn mich die Leute fragten, was war dein Vater vom Beruf, sage ich Wirtschaftsprüfer. Ja. Auch das kommt sehr gut. Und wir waren klassische Sozialhilfeempfänger. Ja. Also wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, wie ein Assi aussieht, Jungs, hier steht einer. Ja. Ich bin asozial, komme von asozialen. Ja. Wir waren wirklich die Verachtetsten im ganzen Dorf. Mein Vater ging jeden Tag zum Saufen. Wir haben ein Haus gehabt, das konntest du eigentlich nicht Haus nennen. Die Dachplatten sind eingefallen. Ich habe bis zum 15. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Es war alles voller Schimmel. Ich hatte Eiswürfel in meinem Zimmer, unter dem Sofa. Wir hatten keine Dusche, wir hatten kein Badezimmer. Wir haben uns an einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Und als ich in die Schule gekommen bin, habe ich vom ersten Tag an 5 Jungs gegen mich gehabt. Ich weiß, was Menschen durchmachen, die gemobbt werden. Ich weiß es. Ich weiß, was Menschen durchmachen, die am Arbeitsplatz nichts zu lachen haben. Wenn du, guck mal, viele Menschen in dieser Welt, die haben nicht unbedingt Angst vor den Konflikten dieser Welt. Die haben Angst vor ihren Mitmenschen, vor ihren Mitschülern, vor ihren Arbeitskollegen. Wisst ihr, was ich dir wünsche? Dass niemand Angst hat, wenn er dir begegnet. Dass wer mit dir arbeitet, mit dir zur Uni geht oder mit dir in der Klasse ist, dass der keine Angst hat. Ich wünsche dir, dass du ein Stück Himmel bist für den anderen. Und man keine Angst hat. Und diese 5 Jungs, die haben nichts ausgelachen, die haben immer und immer wieder in meinen Wunden rumgebohrt. Du hast Klamotten vom Sozialamt, dein Vater ist ein Säufer, du wohnst in einer Höhle und so weiter. Irgendwann in all den Jahren habe ich gelernt, auch wir haben jetzt mit Hunderttausenden von Kindern gearbeitet. Ich glaube, je mehr wir wissen, dass wir wertvoll sind, desto weniger Angriffsfläche haben die anderen. Guck mal, ich habe total billige Klamotten an, ja. Ich habe mir vor dem Doktor heute schon ausgezogen bis auf die Unterhose, ja. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet, weil sonst, ja, zum Glück, ich habe einigermaßen eine frische Unterhose heute angehabt, ja. Meine Oma hat immer gesagt, sie der frische Unterhose. Das kann sein, du kommst mal ins Krankenhaus, ja. Wer kennt den Spruch noch von früher? Ja. Ich habe immer so Billigschuhe von Deichmann, sogar vom C&A. So billig sogar. Immer wenn ich duschen gehe, habe ich schwarze Krümel in der Dusche. Ja. Von denen, wer kennt das mit denen billigen Sogger, mit denen schwarzen Krümel? Ja. Hoffen wir, dass es vom Sogger ist. Ja. Du könntest mich in diesen Punkten heute gar nicht mehr mobben. Ich glaube, wenn die Leute von früher heute sagen würden, wie läufst du rum mit deinen billigen Klamotten, sag ich, ja, ich liebe die Klamotten. Ich liebe die Klamotten. Ich habe 2, 3 Gürtel, die meisten sind kaputt. Ich liebe die Gürtel. Ich habe unten so keine Ahnung, wie man das nennt, ich weiß gar nicht, ich kenne die ganzen Läden, Kick, NPD oder NKD, keine Ahnung, oder SPD, weiß gar nicht, ich glaube 7 Euro kostet. Was juckt das mich? Ich trage das gerne. Und habe ich ein paar Kilo abgenommen und seitdem habe ich mir Hose besorgt in Stretch. Ja? 50, 60 Euro, ich liebe das. Und wenn die anderen merken, das ist nicht deine Wunde, dann hört das auf. Und wenn die Leute heute sagen würden, ah, dein Vater ist schon Säufer, stimmt, der hat gesoffen. Aber lass dir kurz sagen, mein Vater war ein Kriegskind. Und er ist von seinem Vater verprügelt worden, nicht wenig. Und er ist verachtet worden von vielen Leuten. Mein Papa ist nie in den Arm genommen worden und er hat nie gehört, du bist geliebt. Ich glaube, mein Papa hat seinen Schmerz ertrunken. Du hast recht, er hat gesoffen, aber er hat sich betäubt. Und wenn dann Leute noch zu mir sagen, ah, du lebst in der Höhle. Stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass nur 8% der Haushalte in der ganzen Welt einen Kühlschrank haben. Sag ich, ich habe eine Höhle gehabt mit Kühlschrank, wo gibt's denn sowas? Ja. Nimm den Leuten die Munition. Und ich habe Jahre später erfahren, dass die 5 Jungs, die wurden auch verletzt. Die haben es nur weitergegeben. Und ich habe erst vor ein paar Monaten einen meiner ehemaligen Peiniger getroffen. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Ich hatte keine Ahnung, was ich dir jahrelang angetan habe. Keine Ahnung. Für mich war es nur ein Spaß. Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu entdeckst, wie wertvoll das du bist. Und wenn ich es manchmal nicht mehr fühle, ja, dann lese ich es nochmal nach in Jesaja 43. Und dass Gott mir sagt, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Und dass er mich so lieb hat. Seht ihr, ich habe deswegen vielleicht auch so eine kindliche Art, weil immer wenn ich was von Jesus lese, das so kindlich ist. Da steht zum Beispiel drin, er hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Er hatte sie lieb. Nichts Hochtheologisches, oder vielleicht ist das ja hochtheologisch. Und er fragt den Petrus dreimal, hast du mich lieb? Dieser unfassbare Gott, was ist eigentlich groß, was ist klein, was ist stark, was ist schwach? Was ist das? Und ich glaube, es geht um diese einfache Liebe. Ich verstehe die 5 Jungs, die mich gequält haben, aber ich bin nicht einverstanden. Was habe ich gemacht? Ich habe diese Quälereien weitergegeben. Und jetzt, und das sage ich nicht aus Pflichtbewusstsein und aus Druck, in der Bibel steht, bringe deine Angelegenheiten in Ordnung. Nicht, weil Gott dir einen Druck macht, sondern weil es dein Leben befreit. Ich war bei den Leuten in den letzten Jahren, die ich gemobbt habe. Es waren schwere Wege. Hinzugehen und sagen, Christine, Andreas, ich habe euch verletzt in der Kindheit, ich kann es nicht mehr gut machen. Ich war bei einer Klassenlehrerin, habe ihr gesagt, ich habe ein unmögliches Verhalten gehabt. Hier ist meine Lebensgeschichte. Vielleicht verstehen Sie mich besser. Es sind schwere Wege. Ich habe geklaut als Kind, als Jugendlicher und war bei sämtlichen Leuten, die ich bestohlen habe und habe sie um Vergebung gebeten. Schwere Wege. Aber so befreiend. So befreiend. Und ich habe eine Oma gehabt, eine katholische Oma, ich betone das, die Jesus ganz arg lieb hatte. Manchmal bin ich in Veranstaltungen, da schimpfen sie über meine katholischen Geschwister. Sag ich, stopp! Jetzt hast du von meiner Oma gesprochen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Meine Oma, 1909 geboren, Oma Elisabetha. Die Oma hat zu mir oft gesagt, ich habe 2 Weltkriege überlebt und den Verlust eines meiner Kinder. Aber der Heiland war immer da. Halte dich an Jesus, Bub, denn er hält zu dir. Und wenn alle gegangen sind, hat mir Oma gesagt, der Jesus bleibt. Und wenn sie dich schlagen und treten und durchs Dorf durchjagen und anspucken, dann sollst du wissen, Jesus hat alles erlebt, er versteht dich. Was für eine Oma. Meine Oma starb am 8. Februar 1984. Da war ich knapp 14. Und meine Oma hat im Sterben Jesus gesehen. Ihr versteht Schwäbisch? Dann sage ich euch ganz kurz, was meine Oma auf Schwäbisch gesagt hat. Ich stehe an ihrem Bett und sie schaut zur Wand und auf einmal wird sie hibbelig. Dann schreit sie, Siegchen, siehst du ihn? Ja, sage Oma, wen? Er sagt, da, Stotter. Da steht er. Dann habe ich gesagt, Oma, da steht niemand. Und dann ist sie energisch geworden und gesagt, ja, guck halt nach. Schau halt hin. Wahrscheinlich hat sie gemeint, du musst mit dem Herzen schauen, Junge. Dann hat meine Oma so gestrahlt, so gestrahlt. Ich habe das noch ein paar Mal bei Sterbenden danach gesehen. Menschen, die den Herrn schon gesehen haben im Sterben. Die hat gestrahlt. Und die letzten Worte meiner Oma waren, Jesus ist wunderschön. Und da habe ich zu meiner Oma gesagt, jetzt sehe ich ihn auch. In ihrem Strahlen. Denn die auf Gott schauen werden, leuchten wie die Sonne. Wisst ihr, was ich uns Christen wünsche? Dass man mehr strahlt. Dass die Leute denken, ja, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz verstrahlt. Dass wir ab und zu ein Lächeln haben, eine Güte in unserem Gesicht. Kein Erzwungenes. Das wünsche ich uns. Dass daran die Welt erkennt, dass wir zu ihm gehören. An unserem Lächeln, an unserer Freundlichkeit. Ja, ihr Lieben, ich habe dann irgendwann mal angefangen zu stehlen ohne Ende, ja. Und das mache ich jetzt mit einer Geschichte, versuche ich euch das zu erklären, ganz besonders ihr Väter. Ich weiß, dass die Männer sich schwer tun, manchmal über Gefühle zu reden. Und wie gerne wir doch von unseren Erfolgen berichten. Ja. Aber ich kann euch gleich sagen, ich war 15 Jahre lang mit Weltstars unterwegs. Ach, die ganzen Erfolge, wie langweilig. aber wie kostbar, wenn wir lernen, über unsere Niederlagen zu sprechen. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die habe ich vor 6, 7, 8 Jahren erlebt. Und zwar, ich war in einer evangelischen Kirchengemeinde und das Thema war Väter und Söhne. Am Ende meines Vortrags kam die Pfarrersfrau her und hat gesagt, mein Mann muss unbedingt mit dir reden. Sage, weißt du das schon? Er sagt, der muss mit dir reden. Ich sage, also müssen tut er gar nicht. Wenn er will, ich bin da. Dann anschließend war dann so Kirchencafé. Und da ging sie zu ihrem Mann, hat so wild mit den Händen gemacht. Und hat der Pfarrer so zu mir gemacht. Da bin ich zum Pfarrer und habe ihn gefragt, ob er mit mir reden muss. Sag ich, die sollt. Also er hat mir ganz grob angedeutet, dass er mit seinem 16-, 17-jährigen Sohn ein Riesentheater hat, dass die Schule angerufen hat, dass er schlechte Noten schreibt und dass er gemobbt wird und Chaos und Drogen. Da habe ich gesagt, das ist eine ganz lange Geschichte, habe ich gesagt, komm in meine Sportschule. Ich habe in Bopfingen so eine kleine Selbstbehauptungsschule. Früher habe ich immer so angegeben mit der Schule, weil das waren Sandsäcke drin und so Spiegel und so. Und da sind die Leute reingekommen und haben gesagt, ja, aber das ist aber schon recht alte Hütte, gell? Jetzt mache ich das anders. Jetzt sage ich den Leuten, komm doch in meine kleine schäbige Bruchbude, an zwei Stellen regnet es rein, ist so, und eine Hausmaus habe ich auch. Und wenn die Leute jetzt kommen, sagen, ist doch Scher da drinnen? Ja? Das will ich doch hören, ja? Also auf jeden Fall kam der Pfarrer mit seinem Sohn, er fuhr 200 Kilometer in meine kleine Sportschule. Er hatte einen hochroten Kopf, er kam in meine Sportschule rein, hat schon geschrien, da ist er! Da ist er. Dann habe ich gesagt, schrei mal nicht so rum hier, sage, jetzt hocken wir uns da rein und dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Und der Sohn saß widerwillig in meinem Besprechungsraum, hat die Arme verschränkt und grandig im Boden reingeschaut. Der Vater hatte einen hochroten Kopf. Dann habe ich den Pfarrer gefragt, was ist los bei euch? Und dann war mir, als würde er die Pistole laden. Und dann fing er an zu schießen. Die Schule hat angerufen. Er schreibt so schlechte Noten, er wird dieses Schuljahr nicht schaffen. Aber ich habe nichts erfahren. Jetzt durch einen Anruf. Ich habe von all dem nichts mitbekommen. Und dann habe ich noch erfahren von der Lehrerin, dass er gemobbt wird. Auch davon habe ich nichts erfahren. Mir erzählt mir ja nichts. Jetzt hat er angefangen mit Drogen, Kifferdurdo, Polizei haben im Haus gehabt. Und den ganzen Tag schießt er am Computer, ich weiß nicht, Fortnite oder wie das heißt, gell, wo man immer schießt den ganzen Tag, ja. Ja. Habt ihr auch so Spiele, oder? So, ich schieße alles über den Haufen, oder? Ja, ne? Ja. No, ey. Auf jeden Fall, und dann sagt der Pfarrer einen vernichtenden Satz. Ich kann nicht mehr, sagt er, ich bin fertig mit ihm. Dann habe ich gesagt, Mann Gottes, habe ich gesagt, du bist nie fertig mit deinem Sohn. Wir sind nie fertig mit unseren Eltern und nie fertig mit unseren Kindern und nie fertig mit unseren Geschwistern. Du kannst sagen, ich breche ab, ich fliehe in ein anderes Land. Wie einer meiner Cousins, der hat beschlossen, er wandert aus, er hat aber was vergessen. Er hat die Geschichte, seinen Schmerz mitgenommen. Und selbst wenn du auf einen anderen Planeten auswanderst. Und da habe ich dem Pfarrer aber etwas gefragt. Ein Frage-Antwort-Spiel, das ich mit 90% aller Väter habe, auch Christen. Wir sind übrigens die meisten kein Haar besser, gell? Wir haben die Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Und ich habe den Pfarrer dann gefragt, hast du deinem Sohn schon gesagt, dass du ihn liebst? Da schaut er mich an und sagt, ja, was ist jetzt das für eine Frage? Sei ganz normal. Und ich frage immer weiter, wisst ihr, von wem ich das gelernt habe? Von Gott und von Jesus. Weil meine Oma hat immer gesagt, die wäret allwissend. Und ich habe mich schon als kleiner Junge gefragt, wieso fragt dann der Adam, wo er ist? Adam, wo bist du? Der hat es doch gewusst, oder? Hat er es gewusst oder nicht? Der wollte wahrscheinlich, dass der Adam sagt, ich habe mich vor dir versteckt. Und warum fragt er denn kein, wo ist dein Bruder Abel? Ist er jetzt allwissend oder nicht? Also hat er doch gewusst, er hat den verscharrt. Und da ist ja der Kain ein wenig pampig geworden, gell? Und seitdem weiß ich, wenn Menschen pampig werden, die haben nur was vergraben, ja? Ja? Und dem Blinden fragt Jesus, was kann ich für dich tun? Also das habe ich nie verstanden. Ja, was wohl, ja? Aber ich lerne es gerade eben. Ich glaube, Gott will, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Dass wir die Dinge aussprechen. Ich möchte Frieden in meiner Familie. Ich möchte meine Ängste loswerden. möchte Frieden in meiner Klasse haben. Sprich es doch aus. Wenn die bösen Worte, die mein Vater über mich ausgesprochen hat, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, bis heute, mit 55, habe ich Probleme mit diesen Sätzen. Ist noch nicht ganz weg. Aber dann haben doch gute Sätze auch ihre Wirkung und ihre Macht. Aber der Schwab sagt ja nicht geschumpfe, ist gemurklubt. Nicht geschumpfe, ist gemurklubt. Ja. Nicht geschumpfen ist genug des Lobes. Ja. Was für ein Blödsinn. Ja. Die Dinge aussprechen. Also ich habe den Pfarrer, ich habe ihn nachgefragt. Ich frage immer nach, sage, hast deinem Sohn jetzt schon gesagt, dass du ihn liebst? Ha, das weiß er doch. Ja, hast du es ihm schon gesagt? Ja, das zeigen wir ihm doch. Hast du es ihm schon gesagt? Ich hab's früher auch nicht gehört. Hast du es ihm schon gesagt? Nein, sagt er. Sag, jetzt haben wir doch mal eine Antwort. Da können wir was damit anfangen. Sage, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Sagt er auch nicht. Sage ich, guck mal, habe ich gesagt, ich habe mit 10, 11, 12 Jahren gestohlen wie ein Rabe. Sage, bevor ich dich frage, ob du gestohlen hast, möchte ich dir von mir erzählen. Ich war so 8, 9 Jahre alt, als mein Lehrer gesagt hat, morgen einen Zirkel mitbringen. Und ich wusste, es gibt zu Hause keinen Zirkel, es gibt's nicht, zu teuer. Ich habe aber trotzdem meinen Vater gefragt, sage, Vater, ich brauche einen Zirkel. Sag du, was brauchst du? Sei ein Zirkel. Sag du, was ist das? Sage, wo man so Kreise macht. Sag ich, das, sowas habe ich früher nicht gehabt. Du brauchst auch nicht. Also bin ich zur Firma Schlecker gegangen. Kennt ihr die Firma Schlecker noch? Die haben gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ja, also einen Füller, den ich auch brauche. Und ein Lineal. Und ein Geodreieck. Und alles, was ich mitnehmen kann. Ja, und später hat ein Schlecker pleite gemacht. Habt ihr vielleicht auch. Haben viele Leute einen Zirkel gebraucht, ja. Ich habe meine eigene Mama bestohlen, meine Oma bestohlen. Ich habe in so vielen Läden gestohlen. Und dann habe ich den Pfarrer gefragt, sag ich, und du? Hast du auch mal gestohlen? Sagt er, na gut. Auch das kam vor. Sag ich, hast du es deinem Sohn schon gesagt? Sag ich, dann natürlich nicht. Wie heißt denn du? Noel, ja, bist du? Sag nein. Ich werde jetzt die Erwachsenen fragen, wer von ihnen schon mal gestohlen hat. Da tun sich jetzt schon ein paar schwer, ein paar bereuen, dass sie hergekommen sind. Also ich bin gleich, wartet nur. Ich meine auch, dass man vom Geschäft was mitgehen lässt. Ein Kugelschreiber, ein Bleistift, machen doch alle. Ein paar Schrauber. An Versicherungsbetrug, machen doch alle. Bei der Steuer vielleicht nicht alles, oh, geben wir doch mal ein bisschen mehr. Jetzt frage ich euch, manche Strecken, ne? Ich probier's mal. Guck mal mit. Ne? Wer von euch hat in irgendeiner Form schon gestohlen? Ja, die Kinder gucken ihre Eltern an. Ja, guckt euch die Banne. Okay, Arme runter. Wisst ihr, am liebsten sind wir immer die Leute, die so strecken. Ich sehe sie. Ja, klär das zu Hause. Ja, mach das nicht hier. Ja, es gibt viel zu reden nach dem Vortrag. Ja, aber ich wünsche mir die Einheit der Familie. Ja. Und dann habe ich den Pfarrer gefragt, sage ich, du, dein Sohn ist 16. Da hat man allerhand Liebeskummer vielleicht schon hinter sich. Sage, hattest du früher auch Liebeskummer? Sagt er, na klar. Sage, hast du es deinem Sohn schon gesagt? Sagt er auch nicht. Dann habe ich zu ihm gesagt, sage ich, Mann Gottes, du fährst 200 Kilometer in meine kleine, schäbige Bruchbude. Du beklagst dich, dass dein Sohn nicht über Gefühle reden kann. Du hast es ihm nie vorgemacht. Du hast ihm nie vorgemacht, wie man über Schuld, Scham und Niederlagen spricht. Wer soll es wissen? Du wunderst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt? Er sieht ja nicht mal deine. Und dann war Stille in dem Raum. Und dann bete ich immer in der Stille, sei hier Jesus, nur du kannst Herzen berühren. Ich kann gar nichts. Aber du hast sie hergebracht. Alles liegt in deinen Händen. Und da steht der Pfarrer auf und fängt Gänsehaut. Und fängt an zu weinen. Und sagt den Namen seines Sohnes. Ich nenne ihn immer Felix. Er sagt, Felix, ich hab's dir nie gesagt. Ich hab am Anfang nur Hauptschulabschluss gehabt. Mittlere Reife und Abitur habe ich alles später nachgemacht. Als deine Lehrerin André von mir gesagt hat, dass du gemobbt wirst, das ist meine Geschichte. Ich war doch ein Einzelgänger. Ich wurde doch ausgelacht. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte noch gar nicht fertig bin. Die verschränkten Arme des Sohnes lösen sich und er steht auf. Er guckt zu seinem Papa hoch und sagt, ja Papa, das habe ich alles gar nicht von dir gewusst. Sie liegen sich in den Armen und flüstern sich Folgendes ins Ohr. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Ich habe lernen dürfen in meinem Leben, dass diese zwei Sätze, ich liebe dich, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich, die wichtigsten Sätze, die ein Mensch hören sollte. Und wenn die Söhne und Töchter dieser Welt es nicht hören, ich garantiere euch, sie werden die verrücktesten Dinge tun. Sylvester Stallone spricht offen in einer Dokumentation über sein Leben. Er hat diese Filme gedreht, Rocky und Rambo, er muss immer kämpfen, in allen Filmen muss er kämpfen. Er wurde schwerst von seinem Vater verprügelt. Er hat diese Muskeln gebraucht. Er braucht Lob und Anerkennung der Menschen, die ihn nach irgendeinem Film wieder erkennen. Und er weint fast an einem Fenster und schaut raus. Ich habe das alles gemacht, nur aus einem einzigen Grund, dass mich jemand lobt und liebt. Und während dieser Reportage rief ihn sein Bruder an und sagt, der Vater liegt im Sterben. Und er rennt an sein Bett. Und wisst ihr, was sie sich beide ins Ohr flüstern? Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Dieser Satz verändert diese Welt. In Wetzlar hatte ich meinen Mann mit über 80 Jahren, der hat 4 erwachsene Kinder gehabt, alle verstritten. Der alte Mann sagt mir, ich habe mir viele Bücher gekauft über Versöhnung, über Zusammenhalt, über keine Ahnung. Aber in allen Büchern habe ich einen Satz nicht gelesen. Hingehen und einfach sagen, ich hab dich lieb. Die Gescheiten dieser Welt sind so gescheit, dass sie das Einfache manchmal vergessen. Ich hab dich lieb. Dieser Satz hat auch mein Leben verändert. Radikal. Und als ich vor kurzem in Brandenburg war, vor 3-4 Wochen, begegnet mir auf der Herrentoilette ein Mann, der eigentlich gegen mich, der wollte nicht, dass ich komme, der kannte mich nicht. Der hat gesagt, wir brauchen nicht Leute, die 700 Kilometer weg wohnen. Wir machen unser eigenes Ding. Und auf der Toilette sehe ich diesen Mann und er sagt, ich schäme mich vor dir. Ich habe meinem Vater nie Liebe ausgesprochen. Ich habe 2 Söhne mit über 50 Jahren. Ich habe sie noch nie in den Arm genommen. Ich habe ihnen noch nie gesagt, dass ich sie lieb habe. Jetzt habe ich Angst, das zu tun. Und ein Mann mit über 60 Jahren sagt, ich habe auch noch einen Papa. Darf ich seine Worte sagen? Ich scheiß mir in die Hosen, zu ihm zu gehen und sagen, dass ich ihn lieb habe. Dieser einfache Satz, ich hab dich lieb. Du hast vielleicht Geschwister, die du bist 40, 50, 60, 70. Hast du ihnen in den letzten Tagen gesagt, dass du sie lieb hast? Wünsche dir Weltfrieden. Fang doch gleich bei dir an. Fang doch gleich bei dir an. Nimm doch gleich das Telefon. Und wir haben Angst vor der Reaktion. Aber diese Reaktion ist gar nicht so wichtig. Sondern was von dir kommt, ist wichtig. Liebe. Ich habe mal einen schönen Satz gehört. Die Frage ist egal. Die Antwort ist immer Liebe. Und ich hatte einen Mangel an Liebe. Also musste ich kämpfen. Musste immer kämpfen. Ich brauchte den schwarzen Gürtel, damit mir keiner mehr wehtut. Ach, was habe ich für verrückte Dinge gemacht. Als ich mit irgendwelchen Weltstars unterwegs war, habe ich mir Fotos gemacht mit Weltstars. Aber ich habe mir gedacht, der ist ja so beliebt. Wenn ich jetzt mit dem auf dem Bild bin, bin ich vielleicht auch ein bisschen beliebt. Vielleicht. Und mein Vater hat ja gesagt, aus dir wird nichts. Er sollte doch sehen, dass aus mir etwas geworden ist. Habe ich übrigens in einem schlauen Büchlein gelesen, einer Traumatherapeutin, die geschrieben hat, 90% aller erfolgreichen Menschen haben nur einen einzigen Lebensantrieb. Meinen Eltern zeige ich es. Was aus mir geworden ist. So war ich auch. Mit 23, da ich ja nicht wusste, dass ich wertvoll bin, ich war ja tatsächlich Sales Manager of Fruits in der Ausbildung. Und da habe ich einen Kollegen gehabt, der war ein Jahr älter, der Herbert. Ja. Und der Herbert, der hatte schon eine Freundin. Ich habe der Herbert dann mal gefragt, sage, wie komme ich eigentlich an eine Freundin, weil ich bin jetzt 16, da wäre es mal Zeit. Na, der hat gesagt, wortwörtlich, der hat zu mir an der Obstabteilung gesagt, du musst zur Feuerwehr gehen. Sage ich, Herbert, ich verstehe den jetzt. Ich sage, doch, bei der Feuerwehr kriegst du zwei Uniformen, Ausgehuniform und Einsatzuniform und Mädels stehen auf Uniform. Und dann bin ich zur Feuerwehr. Und ein paar Monate später habe ich eine Freundin gehabt. Manuela, die Mutter meines Sohnes, der jetzt 31 ist. Und als ich Manuela kennengelernt habe, dann bin ich wieder raus von der Feuerwehr. Ja. Darf ich fragen, wer von euch bei der Feuerwehr ist? Ist? Niemand, oder? Wer sucht gerade eine Freundin, wenn ich frage? Geh zur Feuerwehr. Aber weißt du, es hört sich lustig an, aber auf einmal steht da freiwillige Feuerwehr drauf, nicht Sohn von Alkoholiker. Ich habe einen Piepser gekriegt. Kennt ihr das noch? Ich war so wichtig. Und einen Ausweis habe ich gekriegt. Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Ach, wie toll. Aber es gab mir keinen Frieden. Dann habe ich irgendwann einmal so intensiv Kampfsport gemacht, dass ich mit irgendwelchen Weltmeistern trainiert habe, mit Schülern von Bruce Lee. Und da hatte ich meinen schwarzen Gürtel und ich war immer noch so traurig, immer noch so unsicher. Dann bin ich in den Sicherheitsdienst gegangen. Und Jungs, ich habe sogar eine Pistole gehabt. Und was damals keiner wusste, ich konnte gar nicht schießen. Mir hat es gar nicht interessiert. Ich wollte nur gefährlich sein. Kennt ihr gefährliche Leute? Habt ihr schon mal so 16-, 17-jährige Jugendliche gesehen, wenn sie am Bahnhof rumsteht und rauchert? Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Noch nie. Vielleicht kommt es drauf an, was man raucht. Ich weiß nicht. Ja. Die guckert immer gefährlich so. Ich war auch so, boah, war ich gefährlich mit der Pistole. Die habe ich immer so ein bisschen rumgeschoben, damit man auf Schwäbisch, wenn der Anzug drüber war, dann hat man einen Hubel gesehen. Ich hätte auch Bananen einstecken können, ja. Ja. Ich erzähle das ein bisschen lustig, das war natürlich damals nicht lustig, ich war ja getrieben von Minderwertigkeitskomplexen, habe Pistole braucht, schwarzer Gürtel und was weiß ich, was alles. Und dann kam der Papst nach Deutschland und ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich seine Bodyguards, die Schweizer Garde, ob ich die unterstützen würde. Das war natürlich der Hammer. Jetzt habe ich wieder was gehabt von meinem Vater. Ja, guck mal. Ja. Und jetzt haben die aber gesagt, sie brauchen den Nachweis, dass ich beim Schießer war. Jetzt bin ich bei uns im Dorf zu meinem Schießleiter gegangen, zum Horst. Horst ist mittlerweile gestorben, aber nicht wegen meiner Schießerei. Er war schon älter. Dann habe ich gesagt, Horst, ich muss heute bei dir schießen und du musst mir so einen Zettel rausschreiben, dass ich bei dir war. Ich dir jetzt schieß erst mal. Das Ding war weit weg. Gell? Ich weiß bis heute nicht, keine Ahnung, ob man da links oder rechts Auge zugemacht. Ich habe halt geschossen. Gell? Und dann hat der Horst sich die Zielscheibe angeschaut und hat gesagt, sag halt was. Sag ich da, also ganz ehrlich, hat er gesagt, ich bin 25 Jahre da. Du bist der zweitschlechteste Schütze, den ich je hatte. Sage, was hat der Schlechteste gemacht? Sag, da hat man die Lambera geschossen. Ja. Ja. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Es ist so befreiend für mich, ich muss ja gar nicht mehr schießen können. Ja. Und meine Tochter, die ist jetzt 16, die hat vor 2-3 Jahren auch bei uns auf dem Rummelplatz, auf dem Volksfest, lauf mal an einer Schießbude vorbei und sagt, Papa, du hast doch früher eine Pistole gehabt. Sag, jawohl. Dätst du mir eine Rose schießen? Sag, Laura, die kostet mir 3.000 Euro. Sage ich, und wahrscheinlich erschießen oder Kassierer, habe ich gesagt, ich treffe nichts. Ihr Lieben, ich kann heute sagen, ich habe Angst, wenn das Telefon schellt, ich habe Minderwertigkeitskomplexe, ich kann nicht schießen, ich verstehe die ganzen Fremdwörter nicht mehr. Es ist sowas von entspannt, so offen zu sein. Ich muss mir nicht mehr anstrengen, dass ich mit irgendwas zu erfüllen habe, damit die Leute zufrieden sind, ja. Und hier bin ich auch so, guck mal, ich habe zwei Leute dabei, die Hilda und meinen Freund Nunzio. Ich kann euch gleich sagen, was ich die im Auto frage, das mache ich immer. Mensch, das hat passt. Da kommt wieder meine Minderwertigkeit. Dann sage ich, da ist aber Frauen ausgegangen, dass ich Hilda, die schau wieder reinkommen. Ja. Und Moisés hat für die Veranstalter passt. Ich glaube schon. Ja, wie hat der Klaus geguckt? Ja, ich glaube, das hat schon passt schon. Das sind meine Gespräche im Auto. Immer. Die werden heute nicht anders sein. Das sind meine Kämpfe, die ich habe. Ja. Aber Gott heilt mein Herz Stück für Stück gesund. Ich rede heute anders wie vor 10, 15 Jahren. Und ihr Lieben, ich wollte immer meinen Papa verändern, immer. Ich habe nicht Papa gesagt, ich habe Erzeuger gesagt. Ich habe gesagt, hör auf zu saufen, fang doch an zu glauben. Weil ich war ja halbwegs Christ. Und je mehr ich die Dinge eingefordert habe, desto schlimmer ist es geworden. Und vor genau 20 Jahren, ich habe das noch gar nicht so oft erzählt, weil ich weiß gar nicht. Ich habe immer so der Wendepunkt meines Lebens war die Versöhnung mit meinem Papa, aber da war auch 2 Jahre zuvor etwas. Ich hatte mal wieder eine Beziehung in den Sand gesetzt, ja. Bei meinem Sohn, der heute 31 ist, der hat mich die ersten 13 Jahre seines Lebens nicht weinen sehen. Der hat nicht gesehen, dass ich seine Mama liebevoll in den Arm genommen habe. Seit ich ihn um Vergebung gebeten habe und seine Mama ist alles anders. Seit ich gelernt habe, auch meine geschiedene Frau zu ehren und jeden Tag für sie zu beten, das hat unser Leben verändert. Falls du getrennt leben bist, geschieden, ehre Vater und Mutter deiner Kinder. Ehre sie. So ehrst du auch den Anteil, der in deinem Kind ist, vom anderen. Das ist was ganz Kostbares. Und vor 20 Jahren, ich hatte wieder mal so eine lotterhafte Beziehung und die habe ich dann beendet und da ich bei der Dame gewohnt habe, habe ich von heute auf morgen wieder eine Beziehung kaputt gemacht und ich hatte kein Dach über dem Kopf. Und am selben Tag rief mich mein Steuerberater an, wirklich am selben Tag und sagt, komm vorbei. Da ist die Kacke am Dampfen. Und da hat er mir erzählt, dass ich auch finanziell jetzt am Ende bin. Und dann bin ich raus auf mein Auto, in mein Auto, ganz alleine gewesen, kein Dach mehr über dem Kopf und einen Berg voll Schulden. Dann habe ich mich an meine Oma erinnert, an Jesus. Und da habe ich gesagt, Jesus, habe ich gesagt, ich habe dich in jungen Jahren hochkantig aus meinem Leben geworfen. Ich wollte es selber probieren. Ich bin krachend gescheitert. Dann habe ich meinen Kopf aufs Lenkrad gelegt und habe geweint und habe gesagt, jetzt gebe ich dir das Lenkrad meines Lebens. Dann rief ich meine Mama an und habe gesagt, ich habe kein Dach mehr im Kopf. Kann ich bei dir schlafen? Und das war der Beginn eines neuen Lebens, aber ganz unten. Manchmal müssen wir vielleicht ganz unten sein, ja, oder in der Dunkelheit, um nach dem Licht zu suchen. Solange mein Leben glatt lief, ich mit den Stars dieser Welt unterwegs war, eine Wohnung hatte, finanziell keine Probleme. Vielleicht habe ich mir da gedacht, da brauche ich keinen Gott, ich kann es ja sehr gut selber. Und dann kam der Tag, wo ich alles verloren habe. Und es war zugleich einer der besten Tage meines Lebens. Vielleicht der beste. Ich habe ein Jahr später meine jetzige Frau kennengelernt und ein Jahr später, im Jahre 2007, mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg, da habe ich mich mit meinem Papa versöhnt. Ich habe geträumt, er wäre gestorben. Ich war ein kalter Mensch, ich hatte ein Herz, hart wie Stein. Und ich habe eines Tages meinen Vater besoffen auf der Straße gesehen und heute würden wir vielleicht sagen, Gott weiß oder keine Ahnung. Aber ich spürte, er hat nicht mehr viel Zeit. Und dann habe ich gebetet. Ich habe übrigens mit Gott, dem Vater, nie richtig beten können. Was ist das? Du brauchst auch nicht mit Prostituierten über Gott, den Vater, sprechen, weil die zu 90% Vaterlosigkeit und Missbrauch erlebt haben. Du brauchst mit den Leuten im Knast nicht von Anfang an über Vater reden, weil die meisten haben einen Vater gehabt, entweder der durch Abwesenheit geglänzt hat oder durch Gewalt. Ist man ganz, ganz liebevoll mit. Ganz liebevoll. Und so war meine Ansprechperson war immer Jesus. Ich habe den himmlischen Papa erst kennenlernen dürfen, als ich mit meinem Papa mich versöhnt habe. Es war ein unfassbarer Prozess. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich will Frieden in meiner Familie haben. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Und dann war dieser schlimmste Traum in meinem Leben. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und wusste, was ich zu tun hatte. Ich habe an diesem Morgen eine Entscheidung getroffen, meinen Vater zu lieben. Ich kann euch sagen, ich habe es nicht gespürt. Aber ich lief diese 140 Meter, in mir hat es getobt. Wie wenn eine fremde Macht zu mir sagt, du Vollidiot. Der hat dich geschlagen, getreten, angespuckt, hat dich lächerlich gemacht, hat dich gedemütigt. Wenn einer kommen muss, dann muss er kommen. Und ich habe, je lauter diese Stimme wurde, desto mehr wurde meine Entscheidung klar. Auf diesem Weg dorthin bin ich Sohn geworden. Und ich habe mir gedacht, auch wenn er mich rauswirft, ich erwarte jetzt gar nichts von dem. Ich werde ihm sagen, dass ich ihn liebe und dann werde ich ihn um Vergebung bitten. Nicht ich vergebe dir, das ist gefährlich. Das bedeutet nämlich übersetzt, du bist an allem schuld. Das habe ich ein Jahr zuvor mit meinem Papa gehabt, da habe ich gesagt, Vater, ich vergebe dir. Sag ich, was du mir? Für was denn? Und da habe ich aufgezählt. Danach war es so schlimmer wie vorher. Dann habe ich gesagt, Scher. Dann habe ich es verstanden. Auf den Kerl wurde so oft geschossen in seinem Leben mit Worten. Ich habe ihn oft verwundet. Und mit jedem Schießen, du hast das gemacht, das gemacht, das gemacht, du passt mir nicht, hör auf zu saufen. Da habe ich ihn verwundet. Und er hat zurückgeschossen und sich betäubt. Und so ging ich zu ihm, zu meinem Papa. Er stand schon mit Fäusten vor mir. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, Papa, ich hab dich lieb. Bitte vergib du mir. Ich war vor 2-3 Wochen hier in der Ecke. Da kam ein Mann mit fast 80 Jahren. Der hat gesagt, ich habe einen Sohn mit 51. Seit 2 Jahren kein Kontakt. Jetzt gehe ich zu ihm. Ich werde ihm nur sagen, dass ich ihn liebe und werde ihn um Vergebung bitten, dann bin ich gleich wieder weg. Vor 2 Jahren war ich bei ihm, habe gesagt, wir müssen reden miteinander, wir müssen jetzt klären. Ach, das macht doch, wer will das schon klären. Wenn mein Lehrer früher gesagt hat, nach dem Unterricht kommst du zu mir, wir müssen was klären. Ja, da habe ich ja schon das Bauchwerk gehabt. Er hat gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Ich werde zu meinem Sohn gehen und einfach sagen, dass ich ihn liebe. Und um Vergebung bitten. Und kein Angriff ist da drin. Nichts, keine Schuld zu weisen, gar nichts. Und das habe ich mit meinem Papa gemacht. Ich habe dich lieb, Papa. Bitte vergib du mir. Und dann war Stille. Und nach 10 Sekunden ungefähr fragt er mich, sagt er, ja, warum kommst denn du zu mir? Sag ich, du hast mir nie gepasst. Ich wollte dich verändern. Ich möchte dir sagen, du musst dich nicht mehr ändern. Du kannst weiter saufen. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber verzeih mir, dass ich dich kast habe. Und dass, wenn du in Rewe reinkommen bist, ich mich hinter den Regalen versteckt habe. Verzeih du mir bitte. Und dann ist mein Papa nach 37 Jahren hergekommen, hat mich hier am rechten Oberarm gepackt. Heute weiß ich, das war die innigste Umarmung, die er mir schenken konnte. Der kannte das nicht. Und dann hat er gesagt, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt. Ich konnte es dir nicht zeigen. Und von diesem Tag an brauche ich keine Pistole mehr. Ich brauche keine Pistole mehr, konnte eh nicht schießen. Ich brauche keinen schwarzen Gürtel mehr. Für was denn? Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin befreit von dem Wahnsinn. Ich bin wie ein kleines Kind, wenn ich in meiner Kampfsportschule, ich mache nur gern Blödsinn. Ja, ich will das gar nicht mehr so ernst alles sehen, ja, zu anstrengend. Ja. Und wenn mir einer herausfordern will im Training, sage ich, du, ich habe gar keine Lust. Ist mir zu anstrengend. Du bist der Bessere. Glückwunsch. Früher hätte ich es jedem zeugen müssen. Ach, so anstrengend. Und von diesem Tag an hatte ich mit meinem Papa Tischgemeinschaft und er hat mir seine Geschichte erzählt. Übrigens einmal am Tag mit der Familie am Tisch sitzen. Wertvoller als ihr ahnt. Ohne Handy. Dass man sich einander in die Augen schaut, den Klang unserer Stimmen hört. Und da hat mein Papa mir erzählt, wie er aufgewachsen ist. 1941 geboren, der hat die Bomben noch mitgekriegt. Auf die Oma hat man geschossen, die Oma ist mal spazieren gegangen mit ihren Kindern, da sind die Flieger gekommen, haben runtergeschossen. Und meine Oma hat ihre Kinder genommen und hat sie mit ihrem Körper bedeckt. Das hat mein Papa erlebt. Und sein Vater kam vom Krieg 1948, da war mein Papa schon 7 Jahre alt. Mein Papa ist nie in den Arm genommen worden. Der hat nie gehört, du bist geliebt. Das kannte der gar nicht. Und je mehr ich meinen Papa liebte, desto weniger wurden die Bierdosen. Ich habe kein einziges Mal mehr gesagt, hör auf zu saufen. Kein einziges Mal. Da hört er auf zu saufen. Ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig. Da fängt ein neues Leben an. Er geht zu Leuten und sagt, du, ich war ungerecht, es tut mir leid. Da haben die Leute zu mir gesagt, was ist mit deinem Vater los? Ich habe Leute, die waren in Gangs drin, ja, die wurden frei von Kriminalität, von Drogen und haben angefangen zu beten und Gott zu danken. Da haben die Leute gesagt, das ist doch nicht normal. Was ist mit dem passiert? Der Gott nicht mehr saufen, das ist doch nicht normal. Jetzt ist er in der Kirche, vielleicht ist er in einer Sekte. Ja. Solange er sauft und rumhurt und Schlägerei hat, ist es normal. Bei meinem Papa haben sie auch gesagt, das ist doch nicht mehr normal. Und mein Papa hat am Schluss von alleine zum Beten angefangen. Und mein Papa habe ich zum ersten Mal in den Arm genommen, das war ein halbes Jahr bevor er in den Himmel ging. Da steht er mit seiner braunen Lederjacke an meiner Wohnungstür dran und habe mir gedacht, so, ich habe meinen Papa noch gar nicht trickt, den tricke jetzt. Und dann habe ich den trickt und da stand mein Papa so noch so. Dann habe ich gesagt, Papa, das kannte der nicht. Der war völlig überfordert. Dann habe ich gesagt, Papa, du darfst mich auch in den Arm nehmen. Dann hat er einen Arm um mich rumgelegt und dann habe ich gesagt, ja, Papa, ist der andere Arm gelähmt? Dann haben wir uns zum ersten Mal gedrückt. Von diesem Tag an kann er und ich, konnten wir einen Arm nehmen. Und deshalb, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, das möchte ich auch sagen, wisst ihr, dass eine Umarmung das Immunsystem stärkt? Dass eine Umarmung dir eine Identität gibt, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist es wert, angenommen sein. Und dass du aus dieser Identität heraus Sicherheit empfindest. Aus einer Umarmung. Und habt ihr schon mal gesehen, wie Männer sich in Armen, die kennen das gar nicht richtig. Nicht alle, aber ein paar, also so, aber der Großteil der Männer, wisst ihr, wie die sich in den Arm nehmen? Ich mach's mal ganz kurz vor. Ich mache mal vor, und zwar, die machen es meistens so, guck mal, das, egal ob Christ oder nicht, die machen das immer so, guck mal. So machen sie. Eins, zwei, drei. Wir haben es nicht, immer dreimal abklopfen. Ja? Applaus für diesen wunderbaren jungen Mann, ich danke dir. Und mein Papa hat betrickt, von diesem Tag an konnten wir uns drücken. Und ruhig mal ein paar Sekunden. Ja? Das bedeutet, du bist jetzt angekommen. Das ist ein Stück vom Himmel. Und ich habe das auch, und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ich sage es trotzdem. In der Corona-Krise habe ich gesagt, ich mache schon vieles mit. Aber wenn ein Mensch eine Umarmung braucht, und er will, dann kann er nicht anders. Es geht nicht anders. Weil ich war 37 Jahre geistig tot, ohne Umarmungen. Ich habe angefangen zu leben, als ich über Liebe sprechen konnte und einen Arm nehmen konnte. Und der Herr Jesus hat die Leute geknuddelt. Dann möchte ich das auch. Und ich bin auf Veranstaltungen, weißt du, wo die Leute nicht mehr viel reden, vor lauter Schmerz. Wenn ich mit Obdachlosen zusammen bin, ich bin mit Leuten zusammen, die riechen fürchterlich und sehen fürchterlich aus. Was soll ich denen Großartiges erzählen? Ich knuddel sie einfach. Und manchmal halte ich sie einfach nur. Auch das ist das Evangelium. Und bevor mein Papa in den Himmel ging, da habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Ich liebe dich. Ich habe jetzt einen meiner besten Freunde im Sterben begleitet, einen ehemaligen Gangster, der Jesus gefunden hat. Ich liebe dich. Wir haben uns am Schluss immer in den Arm genommen, haben miteinander gebetet und haben uns gesagt, dass wir uns lieben. Ihr Lieben, was immer in unserer Vergangenheit war, wir können es nicht ändern. Aber haltet bitte kein Lob zurück. Es gibt kein Ich liebe dich, was zu viel ist. Ich garantiere es dir. Erwarte nichts von den Menschen, wenn du Liebe aussprichst. Es muss doch was zurückkommen. Vielleicht kommen manche gar nicht damit klar. Ich habe viele Junge, die sind nach Hause gegangen, haben ihren Eltern oder Großeltern gesagt, ich liebe dich. Und haben die gesagt, nimmst du Drogen? Und meine beste Geschichte war in Stuttgart, evangelisches Männerfest, schon 10 Jahre her. Nach dem Fest um 23 Uhr sagt der Franz mit 85 Jahren, Kerle, du hast mein Herz berührt. Aber hat er gesagt, ich habe auch noch einen Buben. Sei, wie heißt er denn sich da? Der Alfons. Ich kann es dem nicht sagen, weil wir Schwaber kennen das nicht. Sag ich, wenn mir irgendwas passieren würde. Dann schaut er mich an und sagt, jetzt hast du mich. Dann hat er im evangelischen Männerfest um 23 Uhr Samstagnacht seinen Sohn angerufen. Und ich bin dann eben dran gestanden. Samstagabend, 23 Uhr, da habe ich früher meinen Frode-Schlafanzug angehört. Da ist gerade auf Los geht's losgekommen oder der blaue Bock mit dem Heinz Schenk, ja, mit seinem Apple Boy. Wer kennt die Sendung noch? Sonntagnachmittag. Sonntagabend. Und der Franz rief seinen Sohn Alfons an und sagt, Alfons, hier ist der Vater. Und der Alfons sagt, ja Vater, ist was passiert? Neu. Sagt er, da ist eine Sache, die muss ich mit dir klären. Sagt er, sprich. Sagt der Alfons, es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb hab ich dich. Da war Stille am Telefon und da flüstert der Alfons ins Telefon rein und sagt, ja Vater, musst du sterben? Ja. Und das alles wegen diesem kleinen Satz, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ihr Väter und Großväter, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr euren Söhnen, euren Kindern und Enkelkindern die Liebe aussprechen könnt. Wirklich so, nicht umschreibe, ich mag das, und ich hab dich lieb. Weil sonst machen sie vielleicht die verrücktesten Dinge im Internet, nur damit irgendjemand den Daumen nach oben macht. Vielleicht müssen sie irgendetwas nehmen und machen, damit die Welt sagt, das hast du gut gemacht. Und vielleicht müssen sie irgendwas nehmen, um den Schmerz zu betäuben, weil sie es nie gehört haben. Es geht immer nur um Liebe. Ich hab dich lieb. Darum geht's. Und wenn du sagst, du hast es auch nicht gehört, dann sei du derjenige jetzt, der die Kette unterbricht, der sie beendet. Sei du generell, der du hier sitzt, ein Wunder für einen Menschen, der in dein Leben kommt. Gib das Böse, was man dir gegeben hat, nicht an andere weiter. Leben wir so, dass die Leute mit uns gerne zur Schule gehen und zur Arbeit, dass sie keine Angst vor uns haben, sondern gerne bei uns sind. Mein Papa wurde ein neuer Mensch und hat mich darum gebeten, unsere Geschichte zu erzählen. Das mache ich hiermit. Es war sein Wunsch, dass Menschen sich besser verstehen und dass sie Jesus kennen und lieben lernen. Und zum Schluss, ich könnte jetzt noch viel erzählen von meinem Herzinfarkt und von dem Unfall meiner Frau, über Vergebung und alles. Aber ich möchte euch ganz zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen von einem Psychologen. Ja. Ich darf ja manchmal vor Psychologen sprechen. Also in meinem ersten Vortrag vor Psychologen, ich konnte fast gar nicht schlafen. Dann habe ich mich meinem Sohn anvertraut und sage, Manuel, ich muss vor Psychiater und Psychologe sprechen. Ah, sehe ich, der Papa macht da nicht so viel Gedanken. Die Hälfte von denen hat es nur studiert, um sich selber zu therapieren. Dann habe ich gesagt, das hilft mir jetzt, habe ich gesagt, ja. Und dann sehe ich, und wenn dir das noch nicht ganz hilft, hat er gesagt, wenn sie vor dir sitzt, dann stell dir einfach vor, die wären alle nackert. Ja. Jetzt hatte ich diesen Vortrag vor den Psychologen und vor den Psychiatern und dann sitzen die 100 Leute vor mir in einem unfassbaren Setting. Und dann habe ich kurz evaluiert. Und dann habe ich gelächelt und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich euch ehrlich sagen, ich habe seit 2 Wochen Angst vor euch gehabt. Sollte ich Angst haben, ja. Sage ich, doch. Aber dann hat mein Sohn das gesagt, dass sich die Hälfte von euch nur selber therapiert. Und wenn das auch nichts hilft, stell sie dir nackert vor. Und dann haben die 100 Leute gelacht und haben sich im Bauchkorb vor Lachen und das Eis war gebrochen. Und so kann ich jetzt ganz zum Schluss von einem Psychologen berichten. Und ich habe irgendwann mal so ein Selbstbehauptungsprojekt gehabt. Übrigens, ich wurde jahrelang gefragt, Christ und Selbstverständnis passt doch nicht zusammen. Und ich habe immer versucht, ich muss es den Leuten irgendwie hochintelligent erklären. Dann habe ich das probiert, dann war es dann noch komischer, ja. Und eines Tages, ist vielleicht so 10 Jahre her, da bin ich wieder mal vor über 1000 Leute gefragt worden von einem Moderator, Christ und Selbstverteidigung, das passt ja gar nicht zusammen. Was sagst du da dazu? Dann habe ich gesagt, ich möchte die Frage gar nicht beantworten. Dann habe ich gesagt, da Hanna, sitzt doch eine Frau. Habe ich gesagt, sie soll es beantworten. Sag ich, die Frau, ich weiß das nicht. Sag ich, doch. Und für diesen Impuls, wir sprechen ja oft von dem Geist Gottes, da bin ich ihm so dankbar, weil das kam nicht von mir. So schlau bin ich nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ist das Ihre Tochter nebendran? Da war eine 12-jährige Tochter. Sagt sie, ja, das ist meine Tochter. Und dann habe ich gesagt, wenn das Mädel da draußen auf dem Parkplatz von 3 Typen überfallen wird, bleiben Sie hier sitzen oder gehen Sie raus? Da sieht's da gehen aus. Ich sage, würden Sie für Ihr Kind kämpfen? Freile! Ich sage, wenn es 10 sind, ist egal. Wenn es 1000 sind, ist egal. Ich sage, warum? Sagt's, warum? Weil ich mein Kind liebe. Ach, sage ich so. Sie würden kämpfen, weil Ihre Motivation Liebe ist. Sei das ist es. Liebe ist meine Motivation. Niemand muss sich vergewaltigen lassen. Niemand muss sich überfallen lassen. Niemand. Ich habe das nirgendwo in der Bibel gelesen, dass wir uns überfallen lassen müssen. Wer dem Schwachen beisteht, der ehrt Gott, steht in der Bibel. Und viele andere wunderbare Verse. Und einen Vers, den habe ich noch nie predigen können. Ich hau ihn jetzt mal raus. Der kommt nicht von mir, der kommt von Gott. Psalm 144. Herr, lehre meine Hände zu kämpfen, um meine Fäuste richtig einzusetzen. Kommt nicht von mir, gell? Hat der Boss geschrieben, ja? Natürlich würde ich für dich kämpfen. Ihr Männer, ich garantiere euch, wie ich dazukomme, wie eure Frauen und Kinder in Gefahr sind, ich bin da. Das ist das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Ich laufe nicht weg. Ich kann gar nicht anders. Vielleicht nicht immer das Vernünftigste, aber ich kann nicht anders. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass ich nicht weglaufe. Obwohl manchmal es besser ist, wegzulaufen, aber nicht, wenn jemand in Not ist. Da laufe ich nicht weg. Aber es ist eine tiefere Geschichte. Meine Motivation ist Liebe. Ja, ich habe den Leuten, den Jungs und den Papas, die da waren, heute erzählt, ich habe nur eine einzige Schlägerei in meinem Leben gehabt. Und das war November 1976 in der 1. Klasse. Weil mein Onkel hat gesagt, wenn sie dich ärgern, dort, wo du jeden Tag hingehst, mein Junge, kannst du nicht jeden Tag abhauen. Da musst du Kante zeigen. Wenn es gar nicht mehr anders geht, musst du betonieren. Denn wer einmal wegläuft, der läuft immer weg. Mein Onkel Heinz hat immer gesagt, du bist wertvoll. Ist das Wetter noch so trübe? Oh, richtig. Und dann hat er gesagt, und wenn dir jemand entgegenkommt, dann stellst du dich so da. Wenn er näher kommt, du hast einen unsichtbaren Gartenzaun, dann sagst du Stopp. Wenn der andere noch näher kommt, dann musst du ihn vorwarnen. Du musst ihn vorwarnen, dass du ihn einen betonierst. Und dann hat er gesagt, und wenn du jemandem was versprichst, dann musst du es halten. Und da war ich so die ersten 2-3 Monate in der Schule. Mein Onkel Heinz hat gemerkt, ich habe Riesenprobleme in der Schule. Gell? Dann hat er immer gesagt, bist du aufrecht gegangen? Hast du deinen Gartenzaun verteidigt? Hast du betoniert, mein Junge? Auch nicht. Ja? Und dann kam der große Tag. Harald hieß er. Hat mich im Unterricht beleidigt und dann hat er mir so ins Kreuz reingeschlagen. Ich war in der zweitletzten Reihe, er in der letzten. Und da habe ich irgendwie gedacht, die ersten 4 Stufen überspringe ich heute. Heute wird betoniert. Und dann habe ich dem so eine geschoben, ja. Und ich war jeden Tag bei der Oma zum Beten, ja. Und da war ich bei Onkel Heinz. Und Onkel Heinz stand schon im Hof und hat mich von Weitem, da habe ich geschrien von Weitem, heute habe ich betoniert. Er war so stolz auf mich, ja. Es ist kein Spaß. Harald und ich, wir wurden Freunde. Ja, ist wirklich wahr. Ja. Aber ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen, falls du keine Freunde hast. Ja. Bei mir hat es funktioniert, ja. Und die letzte Geschichte, ich habe ein Selbstverteidigungsprojekt im Osten gemacht und da war ein Psychologe da. Und nach meinem Training habe ich zu ihm gesagt, sage ich, du, ich kann jetzt nicht anders, weil ich habe so ein tolles Verhältnis mit dem gehabt. Sage ich, darf ich dich fragen, warum du Psychologie studiert hast? Hast du dich selber therapiert? Sag ich, jawohl, bei mir war es so. Sage ich, was ist los bei dir, was war? Sagte, ich kann es dir erklären, hat er gesagt, ich konnte es meinem Vater nie recht machen. Der hat so viel Druck ausgeübt, was ich gemacht habe. Ich habe mich eigentlich nur nach meinem Lob von ihm gesehnt. Ja? Und ich habe dann irgendwann mal Psychologie studiert, damit ich dem ganzen Geheimnis auf den Grund gehe, aber ich habe keinen Frieden im Herzen gehabt. Dann habe ich mir mehrere Religionen in meinem Leben angeschaut, aber ich habe keinen Frieden gefunden. Und dann bin ich Christ geworden. Am Anfang war es toll, aber dann kam ich ins alte Muster rein. Wenn die Leute in der Gemeinde gefragt haben, wer macht den Männerkreis? Wer macht den Kaffee? Wer plant den Ausflug? Und ich war im alten Ding wieder drin. Konnte nicht Nein sagen. Und am Schluss war ich ein christlicher Psychologe mit Burnout. Sag ich, was ist dann passiert? Dann war ich in Jerusalem, hat er gesagt. Ich sitze in einem Straßencafé, Gedanken verloren, und habe einen kleinen Jungen beobachtet, der war vielleicht ein Jahr alt. Es war unfassbar heiß an diesem Tag und der Kleine hat nur eine Windel angehabt. Eine volle. Jetzt ist der Kleine im Hof so gelaufen, dann ist er auf Knie gefallen. Dann ist schon mit dem Bobos auf die Windel gefallen. Sag ich, ich war wirklich total in Gedanken, weil ich den Kleinen beobachtet habe. Ich sage, was ist dann passiert? Sag ich da. Und dann ist was passiert, was mein ganzes Leben verändert hat. Sein Vater kam von der Arbeit. Und der Kleine sieht seinen Papa. Und dann steht der Kleine auf mit der Windel und rennt seinem Papa mit wackeligen Schritten entgegen, der plumpst hin, steht wieder auf und dann rief der Kleine so, Abba, Papa. Und sagt er, was dann passiert ist, hat mein Leben verändert. Der Vater hat nicht gesagt, bring deine Windeln in Ordnung. Geh duschen. Zieh dir frische Kleider an. Räum dein Zimmer auf. Mach einen Fahrradpass. Mach Abitur. Studier. Er hat nichts von ihm gefordert. Er nimmt ihn einfach in seine Arme. Und da habe ich es verstanden. Ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin. Wie schwer auch meine Schritte sind. Und wie sehr es auch in meinem Leben stinkt. Das möchte ich euch mitgeben. Ich habe heute, nur um euch das zu sagen, auch ein paar Geschichten gehört, die mein Herz sehr berührten, sehr. Und ich habe so oft keine Antworten. Aber wir alle können zu Gott kommen, so wie wir sind. Und wenn die Menschen so zu Gott kommen können, dann müssten sie eigentlich auch so zu mir kommen können. Mit allem, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, du musst dich vor mir nicht schämen. Aber du auch. Sei du derjenige, dass die Menschen sich vor dir nicht mehr verstellen müssen. Verstell du dich auch nicht. Und das wollte ich euch mitgeben. Zu Gott könnt ihr kommen, so wie ihr seid. So eine Befreiung. Deswegen, ich gebe das zu, ich habe noch Ängste in mir drin. Ich habe manchmal so Zweifel. Und so Kämpfe in mir drin. Aber Gott sieht in mein Herz. Und wenn er die Wahrheit kennt, dann kann ich es euch auch sagen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen unrühmlich, ja. Bin kein Vorzeigechrist, aber das möchte ich euch noch ganz kurz erklären. Ich mag Fußball ganz arg. Der BVB-Fan weiß es, ja. Ich bin Bayern-Fan, bin so geboren, ja. Ja, ich kann nichts dafür. Und ich habe auch ein Buch geschrieben über Fußball, weil ich Fußball ganz arg mag. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, es gibt ja Bundesliga und in Baden-Württemberg ist die unterste Spielklasse Kreisliga B. Und jetzt habe ich festgestellt, es gibt Bundesliga-Christen, die wissen wirklich alles. Ich bin ein Kreisliga B-Christ. Wisst ihr, was bei Kreisliga B so wunderschön ist? Du kannst jeden Sonntag jedes Spiel verlieren, du kannst nicht mehr absteigen. Ja, das. Ich bin nur ein Kreisliga B-Christ. Ich habe nicht viel aufzuweisen. Die haben gesagt, komm, mach einen Vortrag. Ja, komm ich halt. Und das war der Vortrag. Und ich würde gerne zum Abschluss führen mit euch beten. Ja, Herr Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ist es schön, dass du da bist. Du bist die Stillung aller menschlichen Sehnsucht. Wer dich hat, der hat das Leben, auch wenn wir so viele Dinge nicht verstehen. Ich bitte dich, dass du unseren Mund segnest, damit wir über Liebe sprechen können. Dass wir offen und ehrlich miteinander reden können, in einer einfachen Sprache. Dass wir sagen können, ich habe dich lieb oder ich bitte dich um Vergebung. Oder schön, dass es dich gibt. So bitte ich dich um deinen Segen für unsere Hände und Arme, dass das, was wir in Zukunft mit unseren Fingerlein im Handy oder im Computer eintippen, dass jedes Wort voller Segen ist für den, der es liest. Dass unsere Worte aufrichten und nicht niedermachen. Dass unsere Worte entschämen und nicht beschämen. Ich bitte dich, segne unsere Arme, dass wir einander einen Arm nehmen können, vielleicht sogar so lange einen Arm nehmen können, nicht nur um dreimal zu klopfen, damit der Himmel sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Und segne bitte unsere Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast, denn wie lieblich sind die Beine des Boden, der Frieden bringt, heißt es in deinem Wort. Lass uns so liebevolle Beine haben, die Frieden bringen. Und segne bitte unsere Herzen, dass sie dich einladen, dass du unsere Herzen ausfüllst und gesund liebst. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, wie kein Papa auf Erden es sein kann. Es segne uns Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, genialster Armnehmer, die Liebe in Person. Und es segne uns der Heilige Geist, der mitten unter uns ist und uns die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist geliebt, du bist nie allein. Amen. Und ihr Lieben, jetzt muss ich ganz kurz Werbung machen, ich habe einen YouTube-Kanal, ja, das hat mir meine Tochter vor 4-5 Jahren eingerichtet, weil sie ja gesagt, du musst auf YouTube-Kanal, ja, das hat mir meine Tochter vor 4-5 Jahren eingerichtet, weil sie ja gesagt, du musst auf YouTube was machen, wie Sally, sag ich, wer ist Sally? Die kocht und backt, sag ich, wie kann aber nicht kochen und backen, sagt sie. Nein, Papa. Also es gibt einen YouTube-Kanal von uns mit meinem Namen, mit ganz, ganz vielen Lebensgeschichten und Lebenszeugnissen in einer einfachen Sprache. Vielleicht schaut da rein, empfehlt es weiter. Ansonsten seid gesegnet und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.